Gut, aber jetzt lasst es mal beginnen und wir gehen heute mal der Frage nach, wie werde ich ein reich gesegneter Täter des Wortes Gottes? Und da schauen wir mal bei Jakobus 1 rein. Jakobus 1 ab Vers 21 bis Vers 25. Und dort schreibt unser lieber Jakobus, der ja ein Halbbruder von Jesus war, der ist mit Jesus ja praktisch in einem Haus aufgewachsen, genauso wie der Judas, der den anderen Brief geschrieben hat. Und hier schreibt er, ich lese mal hintereinander durch und dann nehmen wir das drei noch dann auseinander. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Okay, das sind viele wichtige Aussagen und wir werden es das mal der Reihe nach durchnehmen, weil Jakobus beschreibt hier, wie wir von einem vergesslichen Hörer zu einem Täter des Wortes werden. So, ich nehme erstmal den vergesslichen Hörer raus. Was beschreibt uns, welche Charakteristik beschreibt uns Jakobus hier? Wie schaut er aus? Was macht er eigentlich? Und dann beschäftigen wir uns mit dem eines wirklichen Täters, wo wir eigentlich hinwollen. So, und hier sagt er im Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das heißt, wenn du das Wort Gottes nur hörst und nicht tust, mit simplen Worten, sagt Jakobus hier, dann sind wir Menschen, die sich im Prinzip selbst betrügen. Das heißt auch, die sich selbst irreführen und sich selbst etwas vormachen. Das heißt, du kannst das Wort Gottes hören und wenn wir es nicht, weil manches hat das Wort Gottes schon an Anforderungen, was wir dann tun sollen, wenn wir es aber nicht tun, dann machen wir uns was vor, indem wir sagen, okay, ich kenne das Wort Gottes und du hast ein Gefühl, ach ja, das müsste ich vielleicht mal machen. Und man fühlt sich so fromm, ja, aber der Herr sagt, die Täter des Wortes sind gesegnet. Das heißt, bei all dem, was wir in letzter Zeit gehört haben, auch den Grundlagenkursen und dann in den Predigten über unsere Identität in Christus, wer wir in ihm sind und dann das ganze, der ganze praktische Bereich von Ehe und Familie. Das heißt, wenn wir diese Dinge nur hören, für gut befinden und noch ein gutes Gefühl dabei haben, aber nicht anfangen, diese Dinge umzusetzen und zu tun, dann sind wir einfach Menschen, die sich nur selbst betrügen, die sich was vormachen. So wie es Jakobus hier beschreibt. Dann macht er weiter im Vers 24. Diese, also wenn wir Menschen sind, die nur hören und nicht tun, er betrachtet sich selbst, läuft davon, hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Das heißt, man betrachtet das Wort, man nimmt es auch irgendwo wahr, aber dann bleibt man nicht dabei, wie es hier steht, läuft davon und vergisst es. Und wie viel vom Wort Gottes haben wir auch schon aufgenommen? Irgendwo haben wir es betrachtet, haben gesagt, okay, das ist gut, irgendwo berührt es mich, aber dann bleibt man nicht dabei, läuft davon und hat bald vergessen, was man gehört hat. So, und das sind so die Charakteristiken eines vergesslichen Hörers, wie es hier steht bei Jakobus. Und kannst sagen, okay, das ist es. Nee, das ist noch nicht. Das Ganze hat nämlich ein Resultat. Das Endergebnis eines vergesslichen Hörers ist kein Segen im Leben. Kein Segen. So, dann lassen wir den vergesslichen Hörer mal beiseite, denn die wollen wir ja nicht sein, sondern beschäftigen uns jetzt mal damit, wie wir hinkommen, ein reich gesegneter Täter des Wortes zu werden. Und da beginnen wir jetzt mal mit Vers 21. Und hier baut uns Jakobus einen Weg auf, wie wir dahin kommen, was er im Vers 25 als Resultat beschreibt. Dieser, der ein wirklicher Täter des Wortes ist, er wird glückselig, überreich gesegnet sein in seinem Tun. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat. Er möchte, dass wir in allem unserem Lebensumständen, in allem, was wir tun, überreich gesegnet sind. Aber dieses überreich gesegnet kommt nur hervor, wenn wir das Wort Gottes nicht vergessen, sondern hören und auch tun. Das Endresultat, wie gesagt, eines Hörers, der wirklich ein Täter des Wortes ist, ist überreich gesegnet in all seinem Tun. Dort will der Herr uns hinbringen und das beginnt aber im Vers 21. Und hier steht, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. So wäre der erste Punkt, es gibt letztendlich fünf, der erste Punkt, den werde ich mal heranschreiben, um dorthin zu kommen, ein Hörer und ein Täter zu sein, ist immer der erste Schritt, um von Gott etwas zu empfangen. Das kommt sogar noch vor Glauben und das ist Buße und Reinigung. Ich werde es später nochmal von dem Römerbrief nochmal deutlicher erklären, was das bedeutet. Also der erste Schritt ist immer Reinigung und Buße, wo wir zu Gott kommen und sagen, es tut mir leid, reinige mich von allem vergesslichen Hören, wo ich dein Wort nicht ernst genommen habe, wo ich es praktisch nur gehört habe. Das ist bei mir entweder abgeprallt oder es ist durchgerauscht und dann bin ich raus oder ich bin gegangen und habe es vergessen. So muss man erst zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten, dass Jesus uns reinigt von allem Schmutz und allen Rest von Bosheit, damit wir diesen Schritt zu einem wirklichen Täter des Wortes weitergehen können. Warum ist das so wichtig? Weil das Wort Gottes ist das Wort des Vaters. Jesus hat gesagt, was ich sage, sind nicht meine eigenen Worte, sondern der Vater gibt mir meine Worte und ich spreche sie euch aus. Deswegen nennt Jesus sich selbst in der Offenbarung, hat er einen Namen draufgeschrieben auf seinem Gewand, wenn er als Reiter auf dem weißen Pferd zurückkehrt, das Wort Gottes. Ja, das Wort wurde Fleisch. Das heißt, Jesus ist das Fleisch geworden, lebendige Wort Gottes. Und was er spricht, sind die Worte des Vaters. Und wenn wir diese Worte, die Jesus gesprochen hat, die in seinem Wort stehen, nur hören, betrachten, vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken, uns fromm fühlen, dann davonlaufen, vergessen, nicht tun, dann missachten wir das Wort des allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist eine Missachtung der Worte des Vaters. Und darüber müssen wir Buße tun. Weil Gott ist ein liebender Vater. Und seine ganzen Worte, die er uns niedergeschrieben hat, die er hier für jeden Einzelnen verfügbar gemacht hat, sind nur Liebe, Liebe, Liebe. Amen. So, und wenn wir das aber nicht annehmen und vergessen, dann verletzen wir das Herz eines liebenden Vaters. Und darüber müssen wir Buße tun. Und uns reinigen lassen von dieser Grundhaltung, weil das bringt Schmutz und Rest von Bosheit, der da noch in uns drin ist, obwohl wir ja in Jesus gereinigt sind. Aber das bringt immer wieder Verunreinigung und Bosheit, ich sage gleich noch, was das bedeutet, in unserem Leben hervor. So, das wäre der erste Punkt. Das zweite da wäre, der Vers geht weiter, und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Das heißt, mit Sanftmut das Wort Gottes anzunehmen, zu hören und aufzunehmen. Das wäre der Punkt 2. Warum schreibt er hier mit Sanftmut? Das Wort Gottes, ich habe es mal abgekürzt, aufnehmen. Mit Sanftmut das Wort Gottes aufnehmen, weil Sanftmut bedeutet, ich habe keinen Widerstand und kein Hindernis und keine Auflehnung in meinem Herzen dem Wort Gottes gegenüber. Weil Wenn wir uns gereinigt haben von diesem Rest von Bosheit, dann sind wir fähig, mit Sanftmut das Wort Gottes aufzunehmen. Durch Buße kommt Reinigung und dann sind wir als Menschen fähig, sanftmütig mit dem Wort Gottes umzugehen. Weil das Gegenteil von Sanftmut ist Widerspenstigkeit, es ist ein Widerstreben und Auflehnung. So ist es dir sicher auch mal schon passiert, dass du das Wort Gottes gelesen oder gehört hast und es steht was in dir auf. Ja? So ein Widerstand, so eine Auflehnung, so ein Widerstreben. Nee, und das passt mir jetzt nicht. Dann merkst du, dann ist noch ein Rest von Bosheit in dir, von der alten Natur, und die muss raus, weil das verhindert dich, verhindert in unserem Leben ein Hörer und Täter des Wortes zu werden. Denn wenn wir an dieser Stelle schon aussteigen, wiederum zurück, ich nehme nur das Thema Identität, Ehe, Familie, wenn da was aufsteigt in dir, was das Wort Gottes sagt, und du sagst, nee, das geht ja wohl gar nicht, dann wirst du das niemals tun. Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die wir sehr dringend brauchen. So, und nehmt mit Sanftmut, ohne inneren Widerstreben, ohne Auflehnung, das Wort Gottes auf. Und das hier, bei Punkt 2, ist genau das, was Jesus in seinem Gleichnis beschreibt vom Ackerboden, nämlich der vierte. Er nennt es den guten Ackerboden, wo das Wort Gottes hineinfällt und auch Frucht bringt. So, und diesen Ackerboden, für diesen Zustand sind wir selbst verantwortlich. So, nochmal zurück. Durch Bußereinigung kommt Sanftmut und dann ist unser Herzensboden empfänglich für das Wort Gottes. Dann kommt nämlich der dritte Punkt, nehmt das eingepflanzte Wort auf. Also pflanzt das Wort ein. Mit Sanftmut aufnehmen und jetzt nach dem Aufnehmen kommt das Einpflanzen. Und wohin? Ins Herz. Ja? Weil wenn er jetzt zuhört oder wenn wir das Wort Gottes lesen, Gott hat uns ja mit einem wunderbaren Instrument ausgestattet, das ist ein Verstand. Unser Verstand kann Dinge wahrnehmen und verarbeiten. Und das ist ganz wichtig, als Christ sollst du niemals deinen Verstand ausschalten, sondern erneuern lassen. So. Also als Christ brauchst du einen scharfen Verstand, bete ich auch manchmal, Herr, gib mir einen scharfen Verstand und einen wachen Geist. Das ist ganz wichtig, so ein Gebet. So. Und mit deinem scharfen Verstand, den Erneuerten, nimmst du die Worte auf, gesprochen oder geschrieben. Na, und liest sie. Und der eine nimmt das mehr so wahr. Bei mir kommt das besser rüber, wenn ich lese. Da kann ich es nochmal drüber lesen und das fängt dann an zu leben. Und das ist meine Art, mit dem Wort Gottes umzugehen. Und da schwimme ich wie ein Fisch im Wasser. Was bei mir nicht ganz so effektiv ist, wenn ich es höre. Ne? So Hörbibel ist auch nicht schlecht, aber da kann ich nicht kommen, habe ich meine Probleme. Ich muss das immer wieder lesen und drüber nachsinnen. So, beim Sick ist wieder andersrum, dann nimmt es mehr übers Hören wahr. Da läuft die Hörbibel zu Hause immer und dann nimmst du das auf dies. Beides, Hören und Sehen, wird vom Verstand verarbeitet. Amen. So, aber wenn das Wort Gottes in deinem Denken bleibt, im Verstand, bringt es noch keine Frucht. Dann wirst du kein Täter, sondern das kann man auch ganz schnell wieder vergessen. Ein vergesslicher Hörer. Deswegen ist da Schritt Nummer 3, das Wort Gottes muss eingepflanzt werden in diesen vorbereiteten Herzensboden. Und das geschieht, ich habe noch Platz, da schreibe ich es mal innen drunter, zu klein. Durch Nachsinn. Haben wir schon mehrmals gehört, aber machen wir das auch. Durch Nachsinnen des Wortes Gottes wird es in das Herz hineingepflanzt. Und eine Stelle dazu, Josua 1, Vers 8. Und Psalm 1, Vers 1 bis 3. Dort beschreibt uns die Schrift, was es bedeutet und wie wichtig das Einpflanzen des Wortes ist, damit es auch zur Tat wird. Und es nennt uns sogar in diesen beiden Schriftstellen im Anschluss sofort das Resultat. Du siehst dieses Muster, Gott hat sich nie verändert im Umgang mit seinem alten Bundesvolk Israel, genauso wie wir jetzt im neuen Bund. Diese Herangehensweise an sein Wort ist immer dasselbe geblieben, bloß bei uns im Mensch hat sich die Voraussetzung geändert im neuen Bund. So, ich lese mal Josua 1, Vers 8. Und so spricht Gott zu Josua, bevor sie in das verheißene Land einziehen: Lass diese Worte der Tora nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Na? Forsche darin Tag und Nacht. Mit Sanftmut aufnehmen, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Das heißt, dieses Tag und Nacht darin forschen und es nicht von dem Munde weichen lassen, bedeutet, er hat diese Worte Gottes, die Tora damals, hat er gelesen, die fünf Bücher Mose, Tag und Nacht und nicht von deinem Mund weichen, ist der Hebräische, im Hebräischen bedeutet das Nachsinn. Ne? Weil wenn wir das Wort Nachsinn hören, dann denken, ich muss darüber nachdenken, fällt mir persönlich auch leichter, aber die Hebräer, also die Israeliten, und hier steht es auch so, die haben diese Bibelverse immer leicht vor sich hingesprochen. Ganz leicht. Und wenn du mal bei der Klagemauer warst, da links rein in diesen Raum, wo die alle in ihren Tafeln sitzen, die orthodoxen Juden, und ihre Tora-Bücher durchstudieren, sitzen die auch so dort. Also die murmeln vor sich hin. Und die lernen das nämlich auswendig. Und zum Beispiel muss ein jüdischer Junge zu seiner Bar Mitzba mit 13 Jahren ganze Kapitel aus der Tora auswendig aufsagen. Ist schon enorm. Mach das mal. Und die bringt es sich so bei, wie hier. Die tun das leise vor sich hinsprechen und dann ist wie bei einer Kuh, die mehrmals das wiederkaut, dann rutscht das irgendwann mal runter. Ne? Und wieder hoch und wieder runter, bis es eingepflanzt ist. Ne? So. Und du kannst es über nachdenken, aber du kannst genauso leise vor dich hin sprechen, wie Gott hier dem Josua als Anweisung gegeben hat. Aber forsche darin Tag und Nacht. Lass das Wort Gottes vorne, vor dir sein, vor deinen Augen. Und das ist jetzt in der jetzigen Zeit auch sehr wichtig. Man muss die Information auch wahrnehmen. Aber was wichtig ist, vor unserem inneren Auge muss das Wort Gottes sein, weil das die Wahrheit ist, die nie vergeht. Und dann steht hier als nächstes, darauf achten, es zu befolgen. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und du wirst weise handeln. Steht es nicht so bei Jakobus, der Hörer und Täter wird gesegnet sein all seinem Tun? Das hat Gott schon zu Josua gesagt. So, dann gehen wir mal ungefähr in der Mitte der Bibel rein. Da steht es nämlich auch nochmal im Psalm 1. So beginnen im Prinzip die Psalmen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch sitzt auf dem Weg der Sünder, noch tritt auf dem Weg der Sünder, wo die Spötter sitzen. Also es ist eine deutliche Anweisung auch für uns in unserer heutigen Gesellschaft. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat oder nach den Gesetzen der Gottlosen. Ne? Wie viele gottlose Gesetze sind schon verabschiedet worden? Abtreibungsgesetze. Pro Jahr 73,3 Millionen Kinder, pro Minute 139. Habe ich gestern erst wieder gelesen, so einer Petition, weltweit. Na? Wie viele gottlose Gesetze sind da verabschiedet worden und werden immer mehr verabschiedet? Gender, Ehe für alle. Wohl dem, der nicht wandelt nach diesen Gesetzen, dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, ne? Also folgt diesen ganzen Rebellen gegenüber Gott und seinen Geboten, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wie viel spotten jetzt über Gott, ja, und seinen Geboten? Wie viel machen sich lustig über die Grundordnung Gottes in seiner Schöpfung und seinen Geboten? Und davor warnt uns der Psalm 1, wandelt nicht drin, tretet nicht auf diesen Weg und habt keine Gemeinschaft mit den Spöttern. So, jetzt geht's weiter, Vers 2. Sondern wer seine Lust hat an der Tora des Herrn, also Tora bedeutet Weisung des Vaters zu Deutsch, und über dieser Tora, über dem Wort Gottes, nachsinnt Tag und Nacht. Du musst mit Sanftmut aufnehmen, bedeutet auch, Lust haben am Wort Gottes, dich einfach erfreuen, dich darauf freuen, das zu lesen, weil es die Worte deines Vaters sind, der ist gesegnet und dann über dieses Wort nachsinnt Tag und Nacht. Es ist immer wieder im Denken, bis es eingepflanzt ist. Der, jetzt kommt gleich im Anschluss Vers 3 der Segen, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Es ist derselbe Segen, derselbe Wortlaut wie bei Josua, bei Jakobus, in der Mitte der Bibel, bei den Psalmen. Und das ist doch das, was wir brauchen jetzt in dieser Zeit, wo es unsicher ist, weil keiner weiß, wo das Ganze noch hinführt. Achte nicht auf diese Gesetze der Gottlosen. Tritt nicht auf den Weg der Sünder. Hab keine Gemeinschaft mit dem Spöttern, sondern hab deine Lust. Jetzt ist Zeit, Lust zu haben, verlangen nach dem Wort Gottes, über ihm nachzusinnen, Tag und Nacht. Und dann sind wir wie an Wasserbächen gepflanzt. Wenn es außenrum wirklich Dürre wird, ja, keine Hoffnung mehr hat, sind wir gegründet, fest verwurzelt. Und wir ziehen lebendiges Wasser in Christus und bringen auch zu solchen Zeiten unsere Frucht. Wir verwelken nicht. Und alles, was wir tun, gerät wohl. Amen. Das geschieht durch das Nachsinnen. Punkt 4. Der hat es in sich. Weil bis zum Nachsinnen sind wir größtenteils schon gekommen. Aber jetzt hat es was mit Gesetz zu tun. Und da steigt vielleicht mancher aus. Sagt, okay, wir sind dann unter Gnade, nicht unter Gesetz. Das ist wohl wahr. So, und es steht hier im Vers 25, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern wirklicher Täter. So, und der vierte Punkt wäre jetzt, hineinschauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit und nicht bloß mal kurz reinschauen, sondern beständig darin zu bleiben. Nein, schauen in das Gesetz der Freiheit darin und darin bleiben, mache ich Ausrufezeichen, dass man auch da drin bleibt. So. Was meint Jakobus hier damit? Denn das Endresultat ist ja ein Hörer, der ein wirklicher Täter wird und der glücklich ist in allem, was er tut. Wir sind den Weg jetzt schon gegangen, durch Bußreinigung, Sanftmut aufnehmen, ohne Widerstand. Wir haben das Wort Gottes eingepflanzt und dann ist dieser Schritt noch enorm wichtig, dieser Punkt 4 hineinzuschauen, das wunderbare Gesetz der Freiheit, damit wir auch in das Tun hineinkommen. Und das ist meistens der Punkt, wenn wir das nicht richtig geschnallt haben, oder na, hineinschauen in das Gesetz der Freiheit und darin bleiben, ist oft der Grund, warum wir manches aus dem Wort Gottes zwar wahrnehmen, auch wissen, auch in unseren Herzen haben, aber es fällt uns so schwer, das zu tun. Und deswegen, und das ist etwas, was es im Alten Bund nicht gab. Das ist diese wunderbare Voraussetzung, die Jesus Christus am Kreuz geschaffen hat. Und lasst uns mal mit diesem Wort des Gesetzes der Freiheit beschäftigen. Und im Originaltext, im Griechischen steht hier, jemand, der sich mit vorgebeugtem Oberkörper tief in etwas hineinschaut. Also nicht einfach mal so mal hinguckt, sondern man beugt seinen Oberkörper vor, um tief den Grund einer Quelle oder irgendwas zu erkennen und dann auch darin zu bleiben. Und so lasst uns jetzt mal die Zeit mal nehmen, um mal tief in dieses Gesetz der Freiheit hineinzuschauen, weil es ein Gesetz der Freiheit ist und das macht uns frei. So, und was ist das Gesetz der Freiheit? Es ist das Gesetz der Gnade Gottes. Amen. Und Gnade heißt unverdientes Geschenk. Und Gnade heißt, Gott ist immer derjenige, der zuerst handelt. So wie der André heute das Bild hatte, dass Jesus den ersten Schritt gegangen ist. Ne? Jesus geht immer den ersten Schritt auf uns drauf zu, der Vater in Christus, Christus wurde Mensch, er geht immer den ersten Schritt auf uns drauf zu und dann wartet er, bis wir auf ihn drauf zukommen. So, und das ist darin verborgen, in diesem Gesetz der Freiheit. Das ist das Gesetz der Gnade, die uns befreit. Gott ist es, der zuerst handelt. Durch das Kreuz von Jesus hat uns der Vater befreit. Das sind alles Tatsachen, die du kennst, aber die sind in diesem Gesetz verborgen. Man muss darin leben. Und die erste Freiheit, in der Christus uns durch das Kreuz befreit hat, er hat uns befreit von der Knechtschaft der Sünde. Weil die Sünde hatte extremen Widerstand in uns gegenüber dem Wort Gottes und sie konnte den Willen Gottes nicht tun. Und so hat Gott dann auch noch tiefer gegriffen in Christus, die zweite Freiheit geschenkt durch die Gnade. Alles unverdientes Geschenk, er hat uns befreit von der Knechtschaft unserer sündigen Natur des alten Adams, sodass wir fähig sind, den Punkt 2 auch zu tun. Nämlich Sanftmut in unseren Herzen zu haben. Diese Knechtschaft der alten Natur, die einfach nur in sich rebellisch gegenüber Gott und seinem Wort gewesen ist von Anfang an, weil es die Natur Satans ist, die in uns gepflanzt wurde bei dem Sündenfall, die hat Christus am Kreuz entfernt. Und das ist das Gesetz der Gnade und der Freiheit. So dass wir mit Sanftmut das Wort des Vaters aufnehmen können. Und das Dritte ist, und das gehört unbedingt dazu, die Gnade hat Gott, durch die Gnade in Christus am Kreuz hat Gott uns befreit zu einem Leben im Geist, das heißt im Gehorsam. Wir sind befreit von der Sünde, von der Knechtschaft der Sünde und befreit zum Gehorsam. Das sind die drei Auswirkungen, ganz einfach, ganz simpel, Grundaussagen, die du mit alle drei mit zig Bibelstellen belegen könntest. Was das Gesetz der Freiheit beinhaltet, was Christus für dich getan hat. So, und wenn wir mal zurückschauen, gibt's, und ich mache das dann nochmal auf der anderen Seite nochmal ganz deutlich, sodass wir ganz simpel das hinbekommen. Was ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Bund? Im Alten Bund sprach Gott zu Mose durch die Gebote und so weiter und zum Volk Israel und dieser Vers aus 5. Mose wird in Galater 3, Vers 12 erwähnt, das Paulus. Und er sagt, wenn du diese Gesetze, die ich dir heute gebiete, tust, dann wirst du leben. Also war der Grundsatz des alten Bundes, Gott konfrontiert eine rebellische, sündhafte, auch wir wissen ja, was in Israel los war, Menschheit mit seinem lebendigen, geistlichen Wort. Und er sagt, tu das jetzt, dann wirst du leben. Tu das, dann kommst du in den Himmel. So, und damit haben die Juden 1650 Jahre oder so haben die gelebt. Nee, es war noch länger, aber egal. 1650, das war die Zeit zwischen 1650 Jahre, sorry, war zwischen Abraham und Mose. Es war dann schon noch länger. So 2000 Jahre haben sie mit dem Gesetz gelebt. So, und waren immer konfrontiert: tu es, dann wirst du leben. Tu es nicht, sterben. Aufgrund von 2 oder 3 Zeugen wurde jeder gesteinigt, der das Gesetz übertreten hatte. Ja, darum hat man Jesus auch diese Falle gestellt, diese Frau, die beim Ehebruch, ne, Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, so waren die alle weg. Aber dann sagt Jesus zu dieser Frau, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, Jesus hat diese wunderbare Kombination von Barmherzigkeit und Gnade und Heiligkeit. Und er sagt zu dieser Frau, ich verdamme dich jetzt nicht, ich werf keinen Stein auf dich, aber geh hin und mach das nie wieder, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Also er warnt jeden Menschen vor der Sünde. So, und im neuen Bund, das war der alte Bund, tu es und lebe. Und jetzt im neuen Bund ist es ein Gesetz der Freiheit, unter dem wir stehen, und nicht dem Gesetz der Knechtschaft, ne, wo wir es tun müssen und dann zum Leben kommen, sondern im neuen Bund ist es genau umgedreht. Und diese Stelle möchte ich gerne mit euch mal betrachten, weil das sagt so den Kern aus dieses Gesetzes der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Aber erstmal Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade. Das heißt, wir sind nicht mehr unter diesem Druck des mosaischen Gesetzes, tu es, dann wirst du leben, sondern wir sind jetzt unter der Gnade. Und diese Gnade, unter der wir stehen, ist genauso ein Gesetz, nämlich das Gesetz der Freiheit. Wir sind als Christen nicht gesetzlos, sondern wir stehen unter einem neuen Gesetz, unter dem Gesetz der Gnade. Amen. Weil vielerorts wird heutzutage verkündigt, wir sind ohne, im neuen Bund gibt es keine Anforderungen mehr an unser Leben. Und was du tust als Christ, das hat keine Konsequenzen auf dein ewiges Leben. Und dann werden Beispiele herzugezogen, die ich nicht mal in den Mund nehme. Da habe ich nur zum Leitertreffen gesagt, hier öffentlich sage ich es nicht. Weil solche Sachen will ich nicht über meine Lippen bringen, die hier im Land verkündigt werden und gar nicht so weit weg von hier. So. Und das ist alles nicht vom Wort Gottes haltbar. Amen. Sondern die Gnade ist uns geschenkt, damit wir ein heiliges Leben führen. Das ist das Gesetz der Gnade. Unter diesem stehen wir und das ist das Gesetz der Freiheit. Und ich nenne euch nur zwei Verse aus Römer 8, wo Paulus das unwahrscheinlich die ganzen Kapitel im Römerbrief, das ist eine Offenbarung nach der anderen, wo er das richtig tief beschreibt. Ich nehme nur zwei Verse raus und versuche es mal mit meinen Worten zu beschreiben, weil das ist für manche klingt das sehr kompliziert, was er hier sagt. Und das sagt er im Vers 3 und 4, Kapitel 8, denn was dem Gesetz, also dem alten Gesetz, tu es, so wirst du leben, unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht gemäß nach dem Fleisch wandeln, sondern gemäß nach dem Geist. In diesen zwei Versen beschreibt Paulus das Gesetz der Freiheit. Und er sagt, was Gott getan hat, nämlich Gott das Gesetz, in beiden Versen ist das Gesetz da und die Rechtsforderungen, die bleiben bestehen. Gott nimmt das im neuen Bund nicht weg. Nehmen wir die 10 Gebote jetzt, meine ich, ne? Nicht das mosaische Gesetz mit den ritualen Sachen, sondern die moralischen Gebote Gottes nimmt Gott nicht weg, die bleiben immer bestehen. Und Gott nahm bloß das Hindernis weg. In Christus wurde Fleisch, nahm unsere Sünde auf sich und er wurde zur Sünde und das Ganze hat Gott am Kreuz verurteilt und aus dem Weg geschafft, weil es in uns etwas gab, was das Wort Gottes kraftlos macht und das ist unser Fleisch. Amen. Und Gott hat im Prinzip in Christus durch die Gnade dieses Hindernis entfernt und das ist das Gesetz der Freiheit, das ist neuer Bund. Gott entfernte die Sünde und die Knechtschaft der Sünde in Christus von der Menschheit, von jedem Menschen, der das Opfer von Christus annimmt. Und das gibt Gott jedem Menschen, der Buße tut, glaubt und es für sich persönlich annimmt. Das ist Gnade. Es gibt so viel, deswegen gab es die Reformation bei Martin Luther. Die katholischen Kirchen, die Gläubigen, die waren so versklavt unter Religion, unter der Knute des Gesetzes, dass die beim Petersdom auf den Knien das Vaterunser vor sich hin murmelnd hochgerutscht sind und wieder runter, 100-mal Ave Maria, was haben sie angebetet, die Himmelskönigin, und nur um ihre Sünden zu büßen. Na? Und dann noch Geld bezahlt für die Verstorbenen, die im Himmel sind, damit die Zeit im Fegefeuer verkürzt wird. Das gibt es heute noch. Messen werden gehalten, damit die Zeit im Fegefeuer der Verwandten verkürzt wird. Ihr Lieben, das ist nicht der neue Bund. Das ist eine Knechtschaft des Menschen. Dazu ist Jesus nie gekommen. Das steht nirgendwo im Wort. Christus hat uns befreit zur Befreiung. Durch sein Kreuz in Gesetz der Freiheit gebracht. Und das bedeutet, das, was kein Mensch tun konnte, weil wir in uns kraftlos waren, das Gesetz zu halten. Wir waren in uns unfähig. Wir waren in uns so zu, das Gesetz Gottes zu halten, durch diese sündhafte Natur. Und da hat Gott gesagt, jetzt greife ich ein in Christus. Ich werde Mensch in Christus. Jetzt nehme ich das alles auf mich. Ich werde zur Sünde und ich beseitige das Hindernis, damit das neue Bundesvolk aus Israel und den Nationen meine Gebote hält und tut, damit sie alle zu Tätern des Wortes werden. Das hat Christus gemacht. Kein Mensch kann sich selber von seinen Sünden befreien oder reinigen, egal wie viel Mal du Ave Maria singst oder Vater unser bittest. Nichts bringt das. Kein Mensch kann sich von seinen Sünden befreien und kein Mensch kann sich von der Knechtschaft der Sünde befreien. Und kein Mensch kann die Gebote Gottes halten. Und deswegen hat Christus alles getan. Er befreit uns, das Lamm Gottes, von unserer Sünde. Er wurde zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit sind. 2. Korinther 5, Vers 20, 21. Und dann steht noch im Römerbrief, den Vers füge ich mal kurz mit ein. Christus, Jesus, ist der einzigste Mensch in dem Sinne, der alle Gesetze 613 Gesetze der Tora erfüllt hat, ohne sie gebrochen zu haben. Jesus war der einzigste sündlose Mensch. Und er hat das Gesetz erfüllt. Und wenn du in Christus bist, gibt er dir diese Erfüllung. Amen. Er gibt dir die Freiheit und das Erfüllen der Gesetze. Des Gesetzes. Denn Christus ist das Ende, da ist die Erfüllung des Gesetzes. Amen. So, und das ist die Gnade. Das ist das Gesetz der Gnade. Gott entfernt das Fleisch, unser altes Wesen, und es ist das in uns, was auch, wenn wir zu Christus gekommen sind, immer noch Restbestand hat. Deswegen sagt Jakobus, lasst euch reinigen von allen Schmutz und vor allem Rest der Bosheit. Was ist der Rest der Bosheit in uns? Das bedeutet, auch wenn du wiedergeboren bist, mit Christus gehst, es gibt einen Rest von Bosheit in uns, von jedem Einzelnen von uns noch, der sich weigert zu tun. Es ist unser Fleisch, dieser Rest von Bosheit, das in uns noch drin ist, was das Wort Gottes kraftlos macht und uns unfähig macht, auch jetzt in unserem Leben als Christ, das Wort Gottes zu tun. Deswegen musst du mit Punkt 1 hier anfangen und Buße tun, wo du das zugelassen hast. Was macht das Wort Gottes in, warum tun wir das Wort Gottes nicht? Dieser Rest von Widerstand ist in uns drin, dieser Rest von Bosheit, der Rest dieser alten Natur, und das befindet sich in unserem Denken, in unseren Emotionen und unseren Willen. Und diese drei Dinge brauchen echt Befreiung, wie der Markus das letzte Woche gut angeschnitten hat, die Befreiung der Seele. Und das steht nämlich auch im Jakobusbrief, im nächsten. Im Anschluss dieses Verses 21, da kommen wir wieder zurück, jetzt bleiben wir noch beim Jakobus hier. Nehmt das eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Amen. Und was ist eine errettete Seele? Was ist das Zeichen einer erretteten Seele? Wenn dein Verstand erneuert ist, errettet. Wenn deine Emotionen geheilt sind. Und der dritte Punkt ist der wichtigste, über den müssen wir uns extra mal unterhalten, ist der Wille. Wenn der Wille erneuert ist. Was ist das Resultat? Wir gehorchen dem Wort Gottes voller Freude. Wir sind Hörer und freudige Täter. Amen. Über den Willen, wie gesagt, schneide ich nur an. Er hindert hier, er hindert hier, er hindert hier, er hindert hier. Wenn der Wille eines Menschen noch gebunden ist in Passivität und Rebellion und diesen ganzen Dingen des Fleisches, noch Restbestände Bosheit in deinem Willen drin sind, wird es dir schwerfallen, das Wort Gottes zu tun. Deswegen braucht unser Wille eine Erlösung, eine Errettung, wie es hier steht. Aber ich schneide es nochmal an, weil unser Wille Teil dieses alten Fleisches ist und es uns hindert, das zu tun, was Gott sagt, und macht eigentlich in uns und für uns das Wort Gottes kraftlos. Überleg mal, in uns steckt noch was drin, was dieses heilige Wort des Vaters kraftlos, außer Kraft setzen kann. Und davon brauchen wir Befreiung. Und wer hat uns davon befreit? Christus. Gott hat dieses Hindernis in Christus entfernt. Die Gnade ist ein Gesetz, ist das Gesetz der Freiheit. Die Gnade errettet, die Gnade befreit und die Gnade befähigt zum Gehorsam. Und nur wenn du diese Dinge zusammennimmst, redest du von der wahren Gnade Gottes. Alles andere ist eine Täuschung und Verführung des Teufels. Dieses Gesetz der Freiheit wird auch nochmal bei Petrus, ich nehme nochmal eine Stelle aus dem Petrusbrief, er beschreibt es so wunderbar, sodass wir es mal von einem anderen Apostel noch gehört haben. Und so beschreibt Petrus das in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Da uns Gottes göttliche Kraft alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient. Gott hat dir im neuen Bund, in Christus, in der Gnade, alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient auf dieser Erde, indem er dich von diesen zwei Dingen befreit hat, von den Widerständen, und dich befreit hat zum Gehorsam. Durch die Erkenntnis dessen, der an uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen, kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden, nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Also Petrus kann auch schon fast so wie Paulus schreiben, ne? Ein Baum, ein Satz hintereinander. Aber was er hier meint, ist, dass uns die wunderbaren Verheißungen, Christus in uns und wir in ihm, unsere Identität in Christus ist uns gegeben, damit wir durch den Umgang mit dieser Schriftstelle, dieser Verheißung, indem wir sie mit Sanftmut aufnehmen, wer wir in Christus sind, einpflanzen, Tag und Nacht darüber nachsinnen und dann entsprechend handeln, damit wir Teilhaber der Natur von Jesus werden, der göttlichen Natur. Amen. Und hier sagt er, diese göttliche Kraft, die uns alles geschenkt hat, Geschenk ist Gnade. Gott hat nichts zurückgehalten. Du kannst dich vor Gott nicht mehr hinstellen und kannst sagen, oh Gott, das und das fehlt in meinem Leben, deswegen konnte ich das nicht mehr tun. Das kannst du im neuen Bund nicht mehr. Im alten Bund ja, die konnten noch sagen, also da ist noch so viel in mir drin von diesem rebellischen Wesen und so weiter. Gott, ich konnte deine Gebote nie halten. Da hat Gott gesagt, okay, ich sende den Messias. Aber nachdem der Messias gekommen ist, haben wir als Gläubige des neuen Bundes vor Gott im Vater keinerlei Entschuldigung mehr, dass Gott, das Wort Gottes, die Anweisung des Vaters nicht mehr getan zu haben. Das ist die andere Seite des Gesetzes der Freiheit. Weil Gott sagt, seine göttliche Kraft, der Vater, hält nicht zurück, hat uns alles, und alles ist alles, geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, hier auf der Erde und nicht erst da oben. Er hat uns alles geschenkt. Wir müssen entsprechend damit umgehen und es tun. Christus geht den ersten Schritt, das ist Gnade. Und dann wartet er, bis wir das nehmen und tun. So, und dann ist es hier, wo viele drüber stolpern über diesen oder sagen, drüber weglesen und sagen, was meint er denn hier, der Petrus? Wie gelangen wir denn zu dieser göttlichen Kraft oder zu dieser Fähigkeit? Und er sagt da hier, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das heißt, durch die Erkenntnis von Jesus Christus kommst du in diese Freiheit hinein? Diese Antwort hättest du nie erwartet. Er gibt uns keinen Drei-Punkte-Plan. Er sagt uns nur, durch die Erkenntnis Christi kommst du in diese Freiheit. Es ist alles Christus, Messias bezogen. Jesus Christ, Christus heißt ja, ist ja Messias. Alles Jesus bezogen. Und durch die Erkenntnis von Jesus werden wir frei zum Gehorsam. Amen. Und das ist das, was das Gesetz der Freiheit auch beinhaltet. Denn zurück zu Jakobus. Versteht, warum ich von den Bibelstellen Paulus, Petrus und Jakobus, weil mir ist es liebster, wenn die Schrift sich selbst erklärt. Das macht es für mich schlüssig. Und meist durch zwei oder drei Zeugen wird jede Sache bestätigt. Und wenn du dir im Unklaren bist, lass dir vom Heiligen Geist zwei, drei Bibelstellen sagen, die dasselbe aussagen, und dann vergleichst du miteinander und dann kommst du zur Offenbarung. Amen. Die Schrift legt sich selbst aus. Und wenn man jetzt durch die Erkenntnis Christi, wie Petrus das beschreibt, zurückgehen zu Jakobus, was er hier sagt, im Vers 25, wer tief hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter, der gesegnet wird. Also müssen wir, um in diese Freiheit des Tuns dann noch hineinzukommen, in etwas hineinschauen und darin bleiben. Und das ist was anderes wie im alten Bund, wo gesagt, du musst und dann lebe. Im neuen Bund fordert uns Gott auf, schaue hinein und bleibe drin. Und dann kriegst du die Fähigkeit, es zu tun. Lasst uns doch mal gemeinsam reinschauen. Lasst uns das mal tun. Wenn du in das Gesetz der Freiheit, die Erkenntnis Christi, wenn du dort hineinschaust, was siehst du dann? Was siehst du? Du siehst Christus gekreuzigt. Für deine und meine Sünden. Stellvertretend. Du siehst Christus, wenn du tief hineinkommst, Christus Jesus, zur Sünde gemacht, getrennt vom Vater, geschlagen, gemartert, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Du siehst Christus Jesus am Kreuz. Und deswegen sagt Paulus zu den Korinthern, ich kam nicht mit überredeten Worten Menschen Weisheit, sondern ich kam mit nur einer Botschaft, Jesus Christus, der gekreuzigt, von Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Und er hat den Galatern gesagt, wieso seid ihr von dieser Botschaft wieder abgeirrt, denen ich Christus als Gekreuzigten vor die Augen gemalt habe. Paulus, ein Großteil seiner Predigten bestand darin, mit den Hörern, mit der ersten Gemeinde Korinth und wo er war, in dieses Gesetz der Freiheit hineinzuschauen, ihnen zu helfen, dort hineinzublicken, Christus zu sehen als Gekreuzigten für unsere Sünden, und er wurde zur Sünde. Und jedes Übertreten der Gebote Gottes kreuzigt ihn erneut im Prinzip. Weil er wurde um unsere Übertretungen, Jesaja 53, gekreuzigt. Wir haben das Gesetz übertreten. Weil in unserem Fleisch, wir konnten nicht anders. Und Gott schenkt uns die Gnade der Freiheit in Christus. Und du musst tief hineinschauen und darin bleiben. Christus als gekreuzigt. Und dann siehst du Christus als auferstanden. Amen. Und dieses Auferstehungsleben ist das Leben im Geist. Die wir nicht länger nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das bedeutet, Christus hat uns befreit von der Knechtschaft des Fleisches zu einem neuen Leben, zu einem Leben im Geist. Und das bedeutet Leben in Christus. Amen. Und das siehst du, wenn du in dieses Gesetz der Freiheit tief hineinschaust, und du musst bitte dort drin bleiben. Wenn du das vergisst oder wegläufst, hast vergessen, nimmst du die ganze Kraft aus deinem Christenleben raus. Gottes Wort zu hören, Lust zu haben nach dem Wort Gottes, es sich daran zu erfreuen und es auch zu tun. Wenn du hier nicht reinschaust, handelst du dein Christenleben ab wie Religion. Aber es geht nicht um Religion. Es geht auch nicht in erster Linie um Gebote. Es geht in erster Linie um eine Person. Und die musst du anschauen. Und das ist Christus. Und das machen wir in aller Ewigkeit. Der Thron Gottes steht im Zentrum des Himmels. Und um diesen Thron versammelt sich alles Lebendige und betet den dann an, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm. Und du wirst Jesus sehen mit seinen Nägelmalen an der Seite und an den Füßen, an den Händen. Du wirst ihn sehen in aller Ewigkeit. Und du kannst nur niederfallen von ihm und kannst sagen, danke. Es waren meine Sünden, die dich so zugerichtet haben. Und du wurdest getrennt vom Vater. Hast ausgeschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil es meine Sünde war. Meine sündhafte Natur, zu der du wurdest, damit du die Trennung vom Vater. Was war das Resultat? Der Vorhang zerriss. Wir haben freien Zugang zum Vater. Aber was hat das Gott, den Vater und Jesus für einen Preis gekostet? Und das siehst du hier. Deine Erlösung, meine, ist nicht easy. Sie ist nicht billig. Es gibt auch keine billige Gnade. Sondern die Gnade hat den höchsten Preis erfordert. Und geh bitte mit der Gnade Gottes nicht leichtfertig um. Ja, die Gnade erlöst uns, die Gnade hat uns befreit. Die Gnade lässt uns weiter sündigen. Da kann ich ja sündigen, und wenn Jesus kommt, werde ich sofort entrückt, egal welche grässliche Sünde ich auch getan habe. Leben, das ist nicht meine Worte, es wird gepredigt im Land. Wisst ihr, Christus wurde auferweckt. Wir gehen da auf Auferstehungsfest zu, damit wir in dieser Freiheit leben können. Amen. Und diese Freiheit bedeutet, ich bin frei, dem Vater gehorsam zu sein, als gehorsamer Sohn. Denn ich habe den Geist der Sohnschaft in mir, durch den ich rufe, Abba, lieber Vater, und durch der mich befähigt, alle für uns gültigen Gebote Gottes zu tun. Alles. Und du kannst dich als Christ nicht mehr vor Gott hinstellen. Ich wiederhole es nochmal. Du kannst nicht hinstellen, Gott, das ging aber gar nicht in meinem Leben. Das konnte ich nicht. Gott sagt, ich habe dir an Christus alles gegeben. Alles geschenkt. Du brauchst dieses Geschenk nur abholen und tun. Mehr nicht. Amen. Lasst uns tief hineinschauen, darin bleiben. Ein Beispiel noch, das durch bloß anklingen lassen, habe ich jetzt nicht die Zeit, das noch auszuarbeiten. Stell dir mal die Libelle vor, die Libelle. Ne? Die lebt unter Wasser in einem Kokon, also in dieser Larve, bis zu 3 Jahre, bringt sie dort unten zu, eingesperrt in diesen braunen, rindenmäßigen Kokon. So, und sie entwickelt sich dort drin. Und nach spätestens 3 Jahren kommt sie an so einer Wasserpflanze an der Oberfläche und dann schlüpft dort eine wunderschöne Libelle raus. Amen. Also wir lieben das im Urlaub, wenn wir mit unserem Kanu Kanadier da über die Seen stundenlang fahren, dann die Haubentaucher und die ganzen Wasser, aber auch die Libellen, da gibt es richtige Brummer dort oben. Es ist einfach eine Schönheit, das anzuschauen. Und an der Schöpfung kannst du das lernen. Stell dir vor, diese wunderschöne Libelle, die dort rumschwirrt, die war vorher 2 bis 3 Jahre unter Wasser. Unscheinbar, nicht sichtbar, in so einer Larvenhaut. Und so waren wir. Ohne Christus. Eingeengt von unserer sündigen Natur, beschmutzt durch unsere Sünde, unfähig, diese Wasseroberfläche durchzubrechen. Von uns aus. Vollkommen unfähig. Und haben unten in der Dunkelheit der Welt, im Sumpf der Begierden und Sünden unter der Knechtschaft des Teufels unser Dasein geführt. Und dann kam Christus und hat uns befreit. Am dritten Tag. Nicht nach 3 Jahren, sondern am dritten Tag hat er uns befreit. Zur Freiheit der Kinder Gottes, zu einem Leben im Geist. Und so wie die Libelle in dieser Freiheit dort oben fliegt, dort unten hat sie davon geträumt, wie wird es denn so schön sein, da oben rumzufliegen. Es war ja nicht möglich. Der Schöpfer hat es ihr ermöglicht. Amen. Gott ist so gut. Warum hat Gott die Libelle nicht gleich so geschaffen? Aus dem Ei und dann bupp. Irgendwie? Nee, damit wir an der Schöpfung sollen wir etwas lernen. Wir waren wie diese Larve ohne Christus, aber er hat uns befreit zu diesem Leben im Geist. Das ist oberhalb der Wasseroberfläche und wir können frei sein, im Geist zu fliegen. Amen. Schau dort rein und wenn du eine Libelle siehst, erinnere dich bitte an dieses wunderbare Gesetz der Freiheit und bleib da drin. Hast du schon gewusst, dass ein Komplexauge einer Libelle aus 280.000 verschiedenen Einzelaugen besteht? Das ist so ein kleiner Knopf, so ein Libellenauge. Und da denken die Wissenschaftler heute mit ihrem Nanobereich, die sind echt groß drauf. Gott bringt das viel besser. In so ein Knopfauge einer Libelle 280.000 Einzeläuglein, die 15 Mal besser sind wie ein menschliches Auge. Also eine Libelle kann die Dinge 15 Mal schneller und besser auflösen wie ein menschliches Auge. Und das hat Gott in so ein Geschöpf reingelegt, was in der Regel bloß von, wenn es mal geschlüpft ist, ne, von so Frühsommer bis Herbst, bis zum ersten Frost, dann sind die meisten weg. Es gibt da welche, die überwintern, aber die meisten sind dann weg. Und so viel Sorgfalt hat Gott in so ein kleines Geschöpf reingelegt. Ist das nicht enorm? Warum sollten wir dem Wort dieses liebenden Vaters nicht gehorsam sein? Der sich um so eine Libelle so gekümmert hat, die doch bloß ein Jahr lebt. Um sie wie viel mehr hat er sich um uns gekümmert? Warum sollten wir sein Wort nicht ernst nehmen und mit seiner Gnade spielen? Schaut auf Christus in das Gesetz der Freiheit hinein. Er hat diese Sünde, diesen Widerstand in uns gebrochen und gibt dir ein widerstandsfreies Leben. Also kein Widerstand gegenüber Gott und seinen Geboten. Das bietet dir Christus an. Und somit wirst du zum Punkt 5. Wirst du zu einem Täter des Wortes, der überreich und umfassend gesegnet ist. Was bedeutet Täter des Wortes? Du machst es einfach. Du sagst, Christus, du hast mir alles zur Verfügung gestellt. Alles, was zum Leben zur Gottseligkeit dient, hast du mir geschenkt. Du hast mir die Fähigkeit genommen, du hast den Widerstand aus mir entfernt. Und jetzt kann ich das Wort Gottes tun. Na, zurück zur Ehe und Familie. Ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus und die Gemeinde. Ihr Frauen seid euren Männern untertan wie die Gemeinde dem Christus. Und ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern, damit es euch lange gut geht, solange ihr lebt auf dieser Erde. Amen. Ich möchte das schnell nochmal zum Schluss an einem praktischen Beispiel erläutern, dass wir das mal in die Praxis reinholen, was das bedeutet, das Gesetz der Freiheit. Und zwar, der alte Bund sagt, tue es, dann lebe. Im neuen Bund hast du das Leben in Christus empfangen. Das sind die vereinfachten Zusammenfassungen, das sind eigentlich, die merkt man sich vielleicht noch eher. Du hast das Leben empfangen, die Gnade, und bist befreit zum Tun. Das ist ganz simpel runtergebrochen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der Unterschied zwischen alten und neuen Bund. Gott dreht das bloß um. Weil hier im alten Bund das Tun nicht möglich war zum Leben, schenkt er uns in Christus die Gnade ins Leben, damit wir es tun. Und dieses Gesetz der Freiheit bedeutet, die Gnade hast du empfangen, ganz simpel. So kannst du das in der Praxis umsetzen. Du hast Vergebung empfangen. Was erwartet Gott von dir im Gesetz? Durch das Gesetz der Freiheit hat er dich befreit von deiner eigenen Sünde, wenn du in Christus reinschaust. Und was macht das Auferstehungsleben in Christus? Du vergibst jeden, der dir an dir schuldig wurde. Kolosser 3,13. Kannst du dazu schreiben? Das erwartet Gott von dir und mir. Kolosser 3,13. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Und du kannst vor Gott nicht mal hinstehen und kannst sagen, ich kann diesen Menschen nicht vergeben, sagt Gott. Gnade, ich habe dir vergeben. Denkt an das Beispiel mit dem Schalksknecht. Ne? Deine Sünden waren so immens, warum vergibst du diesem nicht nur diese kleine? Das ist das Gesetz der Freiheit. Das nächste, was für unsere heutige Zeit sehr wichtig ist, was am Anfang, darum habe ich das am Anfang mal mit reingebracht, diese Informationen. Gott schenkt dir im neuen Bund die Gnade, in Christus keinerlei Furcht. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Du hast in Christus die Gnade empfangen, keinerlei Furcht zu haben. Keinerlei Furcht vor irgendwelchen Corona oder was sonst noch kommt, vor dem Antichristen. Das Reich baut sich langsam zusammen. Ne? Der dritte Tempel wird jetzt schon geplant. Auf dem Tempelberg wird schon vermessen. Und wie Claudine sagte, die Saudi-Arabis tun das ja ziemlich vorantreiben. Noch nie geschehen in der Weltgeschichte, dass Muslime aus Saudi-Arabien den Tempelbau des dritten Tempels jetzt so forcieren. So, und sie sagt, die Saudi-Arabier, die wollen die Oberhand über den Tempelberg jetzt. So, und da gibt es Konflikte schon mit Jordanien, was das jetzt beinhaltet. Aber wir wissen, wo die Schrift hinführt, nämlich im Bau des dritten Tempels. Wer setzt sich dort rein? Der Antichrist. So, keine Furcht, wenn du sowas hörst, sondern die Häupter erheben, Christus kommt bald. So, und warte mal, ich habe das jetzt verdreht. Keine Furcht kommt hier hinten hin. Tut mir leid. Ich war schon so aufs Resultat geeicht. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ne? 2. Timotheus 1, Vers 7. Kannst du dir drunter schreiben. So, genau. Gott hat ihren, super, danke, wie das funktioniert, den Heiligen Geist gegeben. Und er ist nicht ein Geist der Furcht, sondern Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das hat Gott ja geschenkt, deswegen keinerlei Furcht mehr. Das ist unser Tun, das Resultat. Und das dritte nochmal, und das war die Schriftstelle, die ich heute früh gesucht habe, wo es steht, und Simone hat sie gelesen, habt ihr schon gehört, Römer 15, Vers 7. Du bist angenommen. In Christus, und deswegen sollst du auch deinen Bruder und deine Schwester annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Gott zur Ehre und zum Lob. Das heißt, aufeinander zugehen, annehmen, nicht ablehnen. So, dann hast du vor Gott auch keine Ausrede mehr, jemanden abzulehnen, sondern weil er dich angenommen hat. In Christus kannst du nicht sagen, ich nehme den nicht an. Das ist das Gesetz der Freiheit. Du hast es geschenkt bekommen, lebe es aus. Du hast es geschenkt bekommen, lebe es aus. Ne? Annahme von Christus, du sollst die anderen annehmen, Heiligen Geist, nicht ein Geist der Furcht, Kraft, Liebe, Besonnenheit, keine Furcht mehr, du hast Vergebung erhalten und du sollst vergeben. So funktioniert dieses Gesetz der Freiheit. Gott schenkt dir es und erwartet, dass wir es ausleben. Aufeinander zugehen, einander nicht ablehnen. Was mich letzte Woche schon interessant, das hat mich schon beeindruckt, wo unsere Schwester, die ja heute hier ist, aus Kenia, die Judy, am Anfang vom Gottesdienst ging sie durch und kam zu mir, kam zu allen Leuten, ging hin und hat ihnen die Hand gegeben, hat die begrüßt. Die ist noch gar nicht lange da und hat das Prinzip schon erkannt. Angenommen bei Christus, ich nehme den anderen an. Die ist ja reingekommen und hat gesagt, ich bin wie zu Hause, weil das erste Mal hier war. So. Und was hat das in ihr bewirkt? Sie nimmt uns an, obwohl sie uns nicht kennt. Und ist, bevor der Gottesdienst losging, zu vielen hingegangen und hat sie persönlich begrüßt. Sie hat begriffen, was das heißt, das Gesetz der Freiheit. Sie ist angenommen und sie nimmt euch oder nimmt uns an. Erstmal darüber nachdenken. Leute, die ganz neu da sind, machen das. Also bloß mal so als Hinweis. Wie oft sitzen wir da und warten, dass die anderen auf uns drauf zukommen, uns begrüßen? Nee, das ist nicht das Gesetz der Freiheit, das ist das Gesetz der alten Natur, des Egoismus. Im neuen Bund geht das andersrum. Ich habe so eine Annahme von Gott und Christus und ich gehe hin und begrüße und teile meine Annahme und Wertschätzung dem anderen mit. Dann erfüllen wir das Gesetz der Freiheit. So, und das Resultat ist Segen, Errettung der Seele. Und nochmal als letzten Vers, Kapitel 2, Vers 12 beim Jakobus, dort greift er das Gesetz nochmal auf und er sagt im Kapitel 2, Vers 12, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Er fordert uns auf, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Das heißt, wir werden nicht durch das mosaische Gesetz gerichtet. Und wenn wir vor Gott stehen, werden wir gerichtet. Aber durch das Gesetz der Freiheit. Deswegen sollen wir hier auf der Erde so reden und handeln, weil wir wissen, dass wir eines Tages nach diesem Gesetz vor Gott gerichtet werden. Und Gott sagt nur eins: Was hast du mit meiner Gnade gemacht? Danach werden wir gerichtet. Das ist das anvertraute Pfund, was jeder erhalten hat. Was hast du mit meiner Gnade gemacht? Hast du vergeben? Hattest du keine Furcht, sondern Glaube? Hast du den Nächsten angenommen? Nach diesem Maßstab werden wir gerichtet. Und Jakobus fügt dann im Vers 13 noch hinzu, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit übertriumphiert über das Gericht. Und hier nimmt er den Begriff Barmherzigkeit heraus. Den könnte man hier genauso hinzufügen. Gott hat dir in seiner Gnade vollste Barmherzigkeit gegeben. Gott hat sich über dich erbarmt. Und wenn du dich über deinen Nächsten nicht erbarmst, wird über dich ein unbarmherziges Gericht ergehen. Manchmal schon hier auf dieser Erde. Versteht ihr? Wir haben die Barmherzigkeit empfangen. Sind wir nicht barmherzig, empfangen wir Unbarmherzigkeit, ein Gericht. Also Gott achtet sehr darauf, wie wir mit den Geschenken, die er uns in der Gnade in Christus angeboten hat, umgehen, weil es ihn alles gekostet hat. Also lasst uns mit dem Wort Gottes nicht leichtfertig umgehen, sondern es tun. Und diese Punkte, die habt ihr euch ja aufgeschrieben. Erstens Buße, zweitens mit Sanftmut aufnehmen, drittens Nachsinn, viertens hineinschauen, das Gesetz der Freiheit und dann bleibt nur noch eins übrig, es zu tun. Ich habe nochmal das Bild von der Elli heute, Elisa, finde ich eigentlich gut, wie sie das hier so gemalt hat. Es gibt eine klare Trennung. Man kann es so hinhalten, da hast du unten die Libelle im Wasser und oben dann im Freien. Ist im Prinzip genau dasselbe, was sie hier gemalt hat. Die schwarzen Herzen, das waren wir ohne Christus. Und wir waren vollkommen unfähig, Gottes Gebote zu tun. Wir waren untereinander in der Finsternis und waren unter dem Herrscher der Finsternis. Aber Gott hat uns befreit, hat unsere Herzen erneuert, hat sie zum Leuchten gebracht, damit wir seine Gebote tun. Amen. Und darin bleiben. Lasst uns hier bleiben. Sobald wir wieder an Sünde zurückfallen, geht es wieder in diesen schwarzen Bereich, wechseln wir rüber, unsere Herzen werden verunreinigt. Deswegen legt alle Unsauberkeit und Rest der Bosheit ab. Nehmt das Wort in Sanftmut auf. Sinnt drüber nach und lebt drin. Amen. Denn wir wollen ja alle, wenn Christus kommt, egal wie die äußeren Umstände sind, das ist wichtig, dass wir hier erfunden werden, im Licht und in diesem neuen Herz und neuen Geist und untereinander annehmen. Gib's mein Papa zurück, hat sie gut gemacht. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so gut bist. Du hast uns aber auch alles geschenkt in Christus. Und ich bitte, Herr, dass du uns vergibst, wo wir leichtfertig mit deinem Wort, mit deiner Gnade umgegangen sind. Vieles so selbstverständlich vorausgesetzt haben für uns, aber doch nicht diesen inneren Respekt und Achtung gegenüber deinem wunderbaren Opfer gebracht haben, dass du, Jesus, für uns getan hast und was du, Vater, gebracht hast in deiner Liebe. Und so wollen wir dich ehren darüber. Vater, danke, was du getan hast. Wasch unsere Herzensaugen rein. Wasch sie sauber von dieser Verblendung der Seele, Herr, wo sich draufgelagert hat. Entferne alle Hindernisse aus uns und lass uns dein Wort erkennen, hineinschauen in dein wunderbares Gesetz der Freiheit, in das du uns gestellt hast, damit wir vor deinem Thron eines Tages stehen, vor deinem Richterstuhl, Jesus, und du sagen kannst, du hast meine Gnade wunderbar eingesetzt. Du hast es richtig gemacht. Du hast all diese Segnungen, die ich für dich erkauft habe, hast du gebraucht, erstmal für dich und dann weitergegeben. Und so wollen wir dir danken, Vater, dass du uns aber auch alles, alles geschenkt hast, was für einen Wandel in Gottesfurcht auf dieser Erde notwendig ist. Du hast alles getan. Und ich bete, Herr, dass dieses Wort versiegelt bleibt in unseren Herzen, dass Satan es nicht wieder stehlen kann. Reinige uns auch von jeder Form von falscher Gnade und führe uns dort hinein, dass deine Gnade uns befähigt, das zu tun, was du sagst. Alle Ehre sei dir. Amen.